Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. Die heutige Wissenschaftsecke befasst sich mit zwei ganz verschiedenen Themen. Das erste gehört in die Rubrik Gesundheit, das zweite in die Rubrik Sprache und Politik. Zum ersten. Dass immer mehr Menschen, um genau zu sein, immer mehr Kinder kurzsichtig sind oder werden, war ein Trend, der schon geraume Zeit bekannt war. Manche haben schon seit einiger Zeit von einer Kurzsichtigkeitsepidemie gesprochen. Was man nicht angenommen hatte, ist allerdings, dass die Corona-Pandemie dieser Entwicklung offenbar noch einen weiteren Schub gegeben, diesen Trend aber jedenfalls noch deutlicher gemacht hat. Der Grund dafür scheint Augenärzten inzwischen nicht mehr zweifelhaft zu sein. Die Pandemie hat den Alltag von Kindern verändert. Kurz gesagt, die Spielplätze müssen virtuellen Treffen und digitalen Geräten weichen. Belegt ist dieser Befund zum Beispiel aus Studien, die in Europa und Asien erstellt worden sind. Eine Analyse aus Hongkong hatte zum Beispiel das Ergebnis, dass die Augäpfel von Sechsjährigen fast doppelt so häufig verlängert waren als vor der Pandemie. Und ein verlängerter Augapfel bedeutet, dass zwar die nahen Objekte schärfer wahrgenommen werden, dass aber die fernen Objekte unscharf erscheinen. Und das ist das Merkmal der Kurzsichtigkeit, die in der Fachsprache Myopie genannt wird. Wenn man nämlich ganz überwiegend nur noch Gegenstände direkt vor seiner Nase sieht oder sehen muss, dann stellen sich die Augen darauf ein, indem sie länger werden. Denn warum sollte man sich die ganze Bandbreite von nasennah bis unendlich weit erhalten, wenn ein Teil praktisch gar nicht mehr abgefordert wird? Dass diese Entwicklung vor allem im Kindsalter eine Rolle spielt, liegt daran, dass eben hier das Wachstum des Augapfels stattfindet und solche Veränderungen sich mithin besonders auswirken. Wenn dieses Wachstum abgeschlossen ist, findet offenbar auch diese Veränderung des Augapfels nicht mehr oder jedenfalls nicht mehr so ausgeprägt statt. Aber wie gesagt, die Pandemie ist nur noch einmal ein Beleg für diese ohnehin schon bestehende Entwicklung gewesen. Schon vor 10 Jahren ist von Fachleuten prognostiziert worden, dass bis zur Mitte des Jahrhunderts die Hälfte der Weltbevölkerung kurzsichtig sein würde. Anders gesagt, die Fallzahl würde sich in den 4 Jahrzehnten praktisch verdoppeln. Manche Wissenschaftler sind sogar von einer Verdreifachung ausgegangen. Wenn aber das Draußensein fehlt und das Draußensein hilft, dann ist es ja die naheliegendste Lösung, dafür zu sorgen, dass die Kinder wieder mehr Zeit im Freien verbringen. Tatsächlich haben Studien aus Asien, wo entsprechende Programme realisiert worden sind, das auch belegt. So hat die Gesundheitsbehörde in Taiwan schon 2010 ein Programm realisiert, das dazu aufgerufen hatte, Kinder mindestens 2 Stunden täglich ins Freie zu schicken. Und zwar während der Schulzeit. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass die Kurzsichtigkeit eingedämmt worden ist. Zwar stiegen auch in Taiwan die Myopieraten während der Pandemie leicht an, aber wesentlich geringer als in anderen Staaten. Gleichzeitig wurden, was vielfach befürchtet worden war und insbesondere in Asien eine sehr große Rolle spielt, die schulischen Leistungen offenbar dadurch nicht beeinträchtigt. Taiwan ist allerdings die große Ausnahme. Erstens sind die Regierungen wenig geneigt, ihre Bildungspläne entsprechend zu verändern. Lieber wird darauf gesetzt, vorbeugende technische bzw. medizinische Maßnahmen zu ergreifen. Und es wird an die Familien appelliert, ihre Kinder nach draußen zu schicken. Mit anderen Worten, wenn es uns aus welchen Gründen auch immer nicht gelingt, die Kinder nach draußen zu bringen, dann müssen wir das draußen eben nach drinnen bringen. Das Problem ist dabei nur, man weiß nicht genau, was es an diesem Draußen eigentlich ist, das zu einer Verminderung der Myopieraten führt. Anders gefragt, warum hilft viel Zeit im Freien eigentlich gegen Kurzsichtigkeit? Es gibt da zwei Ansätze. Die eine Annahme geht davon aus, dass das Licht der wesentliche Faktor ist, dem wir und das uns im Freien begegnen. Der andere Ansatz besteht in der Annahme, dass es das Bild der Umwelt, die Szenerie des Draußen ist, die hilfreich wirkt. Diese zweitgenannte Annahme ist in einer Provinz im südlichen China, in Yunnan, einmal in 9 Schulen versucht worden. In diesen Schulen wurden Tapeten mit Parks und Bäumen, herumtollenden Hunden, fliegenden Spatzen und flatternden Schmetterlingen angebracht. Und die Decken wurden mit einem blauen Himmel, mit weißen Wolken, Möwenschwärmen, Luftballons bemalt. Eben einfach alles so abwechslungsreich wie nur irgend möglich. Das Ergebnis war, dass die Kinder, die ein Jahr lang in diesen Klassenzimmern unterrichtet worden waren, tatsächlich eine viel geringere Augenlänge hatten als die Kinder, die in herkömmlichen Schulräumen unterrichtet worden waren. Vielfältig sind dagegen die Überlegungen, wie man das natürliche Licht zu den Kindern bringen kann. Schon die Ausstattung von Klassenzimmern mit helleren Deckenleuchten und leistungsstärkeren Lampen für die Wandtafeln reduziert die Myopieraten offenbar. Von einer Fallrate von 10 auf 4%. Medizinisch erfolgreich, aber technisch nicht so überzeugend, war die Verwendung von Glas und Stahl beim Schulbau, um mehr Licht in die Räume zu lassen. Denn diese Technik ist erstens teurer und sie kollidiert zweitens mit den Bauvorschriften, die eine hinreichende Vorsorge gegenüber Erdbeben gewährleisten sollen. Ganz anders geht ein anderer Forschungszweig vor, der das Licht nicht an die Schülerin oder den Schüler, sondern in deren Augen bringen will. Der Ansatz besteht hier darin, Lichttherapiebrillen für die Kinder zu entwickeln, die von ihnen regelmäßig genutzt werden sollen. Hier ist allerdings nach meinem Eindruck noch sehr viel, sehr unklar. Einer der Hauptstreitpunkte besteht zum Beispiel schon in der Frage, welche Lichtfrequenz, welche Farbe des Lichts die hierfür geeignete ist. Man macht Versuche mit dem blaugrünen Teil des natürlichen Sonnenlichts und Geräten, die ursprünglich einmal auf den Markt gekommen waren, um den Jetlag zu lindern und die Schlafqualität zu verbessern. Ein anderes Virtual Reality Headset nutzt kurzwelliges blaues Licht, das auf den sogenannten blinden Fleck geschickt wird. Das wirkte bei Kaninchen in der Art, dass der Dopaminspiegel in ihren Augen stieg. Ein Mittel, ein Medikament auch, das das Längenwachstum des Auges stoppt. Aber die Forschungen in diese Richtung sind noch lange nicht abgeschlossen. Die Nutzung von noch kurzwelligerem violetten Licht wirkte zwar bei Mäusen und Küken, nicht aber beim Menschen. Und man weiß noch nicht, warum das so ist. Die meisten Forschungen setzen am anderen Ende des sichtbaren Spektrums an. Die entsprechenden Therapieansätze laufen unter der Bezeichnung einer wiederholten, niedrig dosierten Rotlichttherapie. Versuche, die damit in China gemacht worden sind, zeigen, dass dieser Ansatz mindestens erfolgversprechend ist. Viele Kinder in China blicken regelmäßig morgens und abends für 3 Minuten ins Rotlicht, um ihre Kurzsichtigkeit zu lindern. Das ist so ähnlich wie zweimal tägliches Zähneputzen. Andererseits werden gegenüber der Sicherheit von Rotlichttherapien auch Sicherheitsbedenken geltend gemacht, weil sie unter bestimmten Bedingungen Verbrennungen verursachen können. In diese Richtung ist also noch vieles unklar. Und man fragt sich auch, warum es so komplizierter technischer Lösungen bedürfen soll, wo man es doch, jedenfalls beim derzeitigen Stand des Wissens, mit einem 2-stündigen täglichen Aufenthalt im Freien so viel leichter und billiger haben kann. Natürlich kann man sich auch mit dem ganz unwissenschaftlichen Befund abspeisen lassen, dass es schließlich immer Kurzsichtigkeit gegeben habe und man deswegen auch eigentlich gar nichts tun müsse. Es gäbe schließlich die gute alte bewährte Brille. Das allerdings ist nicht befriedigend, denn eine sehr starke Myopie muss nicht folgenlos bleiben. Folgeerkrankungen können zum Beispiel die Netzhautablösung oder ein grüner Star sein. Der tägliche Spaziergang ist also allemal sinnvoll. Nicht zuletzt deswegen, weil er ja auch noch ganz anderen Erkrankungen vorbeugen kann. Aber mit solchen befassen wir uns vielleicht ein anderes Mal. Und veröffentlicht ist dieser Zusammenhang im Spektrum der Wissenschaft. Der zweite Teil unserer heutigen Wissenschaftsecke befasst sich nur noch ganz kurz mit einer Studie, die an den Universitäten Potsdam und Zürich erstellt worden ist und die politische Sprache von populistischen Parteien zum Gegenstand hat. Dr. Jan-Philipp Tomeczek von der Universität Potsdam und Dr. Laurent Bernard von der Universität Zürich haben am Beispiel der Freiheitlichen Partei Österreich und der Schweizerischen Volkspartei untersucht, ob sich populistische Parteien mäßigen, wenn die Chance besteht, dass sie an einer Regierung beteiligt werden. Unter Populismus wird dabei der Bezug zu einer abgrenzbaren Wir-Gruppe, zum Beispiel dem Volk, und bei gleichzeitiger Kritik an einer Elite verstanden. Die beiden Wissenschaftler werteten für ihre Studie über 1000 Pressemitteilungen der SVP und der FPÖ aus. Ihre Analyse kommt erstens zum Ergebnis, dass es keine Mäßigung gibt, wenn man Regierungs- und Oppositionszeiten miteinander vergleicht. Beide Parteien mäßigten aber zweitens ihre Sprache und damit ihre Inhalte in der Zeit vor der Regierungsteilnahme, solange die anderen Parteien ihnen eine Regierungsperspektive signalisierten. Dieses Ergebnis war für die schweizerische SVP deutlich klarer als für die FPÖ. Dr. Tomeczek warnt allerdings auch davor, diese Ergebnisse auf die aktuelle Entwicklung in Österreich zu übertragen. Er meint, ich zitiere, 2017 war die Situation eine andere. Die ÖVP hatte die Wahl gewonnen und schon im Wahlkampf signalisiert, dass sie mit der FPÖ regieren möchte. 2024 war das umgekehrt. Die FPÖ war Wahlsieger, aber die ÖVP hatte im Wahlkampf angekündigt, dass sie keinen Kanzler Kickl unterstützen möchte. Damit gab es für die FPÖ auch keinen Grund, sich zu mäßigen. Zitat Ende. Auch wenn populistische Parteien vielleicht deutlicher als andere es heftig zurückweisen, taktisch zu kommunizieren, belegt diese Studie also, dass genau das nicht der Fall ist. Aber wirklich, sind wir davon überrascht?